Halt mal alle Gaslade.
Herzlich willkommen zum Podcast Religion im Kinderzimmer. Der Podcast für Eltern, die ihre Kinder religiös unterstützen wollen. Stimmig, lebensfroh, undogmatisch und alltagstauglich. Mein Name ist Katrin Kommerell. Ich bin Chefredakteurin der christlichen Kinderzeitschrift Benjamin. In kurzen Interviews mit Fachleuten aus der Religionspädagogik, Gemeindepraxis und Psychologie könnt ihr für euch entdecken, wie Familienleben und Religion gut zusammengehen. Als Ermutigung und Unterstützung. Willkommen zum Podcast Religion im Kinderzimmer. Wir haben dieses Mal ein vielleicht unangenehmes oder nicht so schönes Thema vor uns, aber eines, das uns immer wieder begegnen wird und meistens weiß man nicht so richtig, wie man darauf reagieren soll. Es geht um das Thema Tod. Ein Thema, bei dem Erwachsene häufig ein bisschen zurückschrecken, weil es schmerzlich ist oder weil es ihnen unangenehm ist. Kinder gehen da vielleicht ein bisschen anders mit um. Ja, und zu diesem Thema begrüßen wir heute Anke Edelbrock, die Pfarrerin ist und promovierte evangelische Theologin. Und Anke Edelbrock bildet an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd Religionslehrer und Lehrerinnen aus für die Grundschule und pädagogische Fachkräfte für die Kita.
Und auch für die Sekundarstufe.
Ja. Ja, Frau Edelbrock, ist das ein Thema, das Kinder von selbst beschäftigt?
Ja, also die Frage nach dem Tod, irgendwann kommen so kleine Fragen, wenn man mit Kindern zusammenlebt, das wissen Eltern oft ganz gut und da glaube ich, ist es das Wichtigste erstmal, dass man gerade nicht zurückschreckt und denkt, oh Gott, da will ich aber jetzt gar nicht drüber reden und dann auch gleich innerlich zumacht, sondern dass man offen ist für die Fragen der Kinder. Und das, was an der Stelle die Kinder gerade dann, wo die nachfragen oder was sie überlegen, dann auch ja dem nachgeht, ohne den Anspruch, alles gleich ganz breit erzählen zu wollen.
Meistens ist es ja so, dass die Fragen der Kinder einen Anlass haben. Nehmen wir mal so einen Anlass, wie er vielleicht häufiger oder alltäglich auch in so einem kleinen Leben schon vorkommt, dass ein Haustier stirbt oder ein totes Tier
im Weg liegt oder so, ja.
Und dann kommt so eine Frage, warum ist das tot?
Ja, vielleicht. Also dann ja wirklich deutlich machen, dass der Vogel an der Stelle jetzt nicht mehr lebt. Tod heißt nicht mehr leben. Und wenn zum Beispiel aber dann auch Großeltern, das wäre dann ja so oft die nächste Stufe oder die nächste Begegnung, dass man da auch dann das Wort benutzt, tot, der Opa ist tot. Und nicht, der ist eingeschlafen, dann bekommen Kinder vielleicht Angst vor dem Einschlafen. Ja, weil sie noch konkret denken, also die Wörter wirklich eins zu eins verstehen. Und einschlafen kennen sie nur von sich am Abend, wenn sie einschlafen. Und deswegen auch wirklich benennen, der Opa ist tot. Und dann aber auch in dem Wissen, dass Kinder tot eigentlich noch nicht wirklich verstehen können. In der Forschung sagt man, dass Kinder ab 10 tot, also gedanklich, kognitiv ganz fassen können und vorher noch nicht. Da unterscheidet man dann 4 Ebenen, was schwer zu fassen ist, dass wirklich jemand, der tot ist, nicht wiederkommt. Einmal tot, immer tot. Das können Kinder noch nicht fassen. Dann können sie auch nicht fassen, dass der Körper gar nichts mehr kann. Und ein Kind hat mal gesagt, naja, wenn der Onkel jetzt tot ist, dann können wir dem Onkel einen Schnulli mitgeben. Das ist ja eine schöne Vorstellung, also damit eben der Onkel getröstet wird. Und diese Vorstellung zeigt aber, dass das Kind an der Stelle noch nicht fassen kann, dass alle Körperfunktionen nicht mehr funktionieren. Das sind so 2 Punkte, die Kinder erst, naja, so ab 6, und das sind ganz vorsichtige Altersangaben, weil die Entwicklung der Kinder läuft ja immer unterschiedlich, aber so ab 6 können diese beiden Punkte so nach und nach erahnt werden oder besser verstanden werden, vorher noch nicht. Und dann sind noch 2 weitere Punkte, die zu einem Erwachsenen ähnlichem Todesverständnis führen, die nennt man dann die Universalität und die Kausalität. Die Universalität heißt, dass wirklich jeder sterben muss. Und manchmal verstehe ich es auch wie so eine Art Schutz, dass das Kinder dann doch auch erst mit 9, 10 fassen können, weil Kinder oft denken, ich doch nicht, meine Eltern doch nicht. Oma und Opa schon mal eher, weil die sind alt. Und da merkt man auch, warum stirbt man eigentlich? Okay, die sind alt, das können Kinder auch manchmal so ganz unbedarft sagen. Warum heißt auch die Kausalität? Kinder haben auch oft noch so Vorstellungen, oder kommt ein böser Mann oder eine Hexe und die macht jemand anderen tot. Aber dass ein Mensch stirbt, weil überhaupt keine Körperfunktionen mehr tätig sind, also das Herz aufhört zu schlagen, das verstehen Kinder auch erst recht spät.
Dass das ein physischer Vorgang ist, ja. Ich habe jetzt ja auch den Eindruck, dass gerade in so einem offenen Gespräch, in dem viele Antworten möglich sind über den Tod, also ein Raum sich öffnet, in dem es zum Beispiel auch Gott geben könnte. Also da, wo Kind jetzt nicht schon sehr viel mit in Berührung mit Gott und Glauben und Religion gekommen ist, bei Kindern sowieso eine größere Bereitschaft da ist, sich so vieles vorzustellen, was wir nicht sehen können und greifen können und was vielleicht auch trotzdem wirksam ist.
Was wirklich eine Wirklichkeit auch für das Kind abbildet, ja. Und ich glaube, wir Erwachsene können da auch durchaus von den Kindern getröstet werden, dass das wirklich ein Geben und auch ein Nehmen ist. Und sich darauf einzulassen, auf die Gedankenwelt der Kinder und auch das zu würdigen, was die Kinder denken, zu sagen, tolle Überlegung, erzähl doch mal. Dass da wirklich, ja, Räume geöffnet werden, wie Sie schon sagen. Wir brauchen Zeit dafür, wir müssen uns die Zeit nehmen. Ich glaube, sonst lassen wir Chancen dahergehen.
Ich erinnere mich an einen 5-Jährigen, der, als sein Großvater gestorben ist, zu seiner Mutter gesagt hat, also er glaubt eigentlich an Wiedergeburt. Das hat er vielleicht mal auch irgendwo aufgeschnappt, aber für ihn war das sehr tröstlich. Er hat gesagt, ja doch, der Opa, der wird wiedergeboren. Und die Mutter hat ihn dann gefragt, so als was? Und er meinte, ja, als mein Opa.
Wie schön, was für eine schöne Vorstellung für den Jungen. War bestimmt tröstlich. Und ich denke, wunderbar war die Reaktion, dass sie nachgefragt hat. Wir neigen immer so dazu, gleich fertige Antworten geben zu wollen. Klar, so sind wir Erwachsenen und so sind Eltern. Aber ich glaube, gerade bei diesen religiösen Dingen, wo wir ja letztendlich auch nur glauben können und die wir auch nicht wissen, ist auch immer gut, mal nachzufragen. Was glaubst du? Wie stellst du dir das vor? Und wenn Kinder dann auch sagen, und du? Stellst du dir das vor? Dann kann ich ja auch erzählen. Und klar, auch sonst kann ich erzählen, wie ich mir das vorstelle. Aber die Kinder nicht überfordern. Also auf der einen Seite wirklich dranbleiben, wenn die Kinder Fragen haben und nicht zurückschrecken und denken, oh Gott, das muss ich mir jetzt erstmal einen Tag lang überlegen, bevor ich da irgendwas zu sagen kann.
Und dann eine umfassende, schriftlich ewig gültige Antwort zu finden.
Genau, ewig gültig ist eben auch schwierig. Sondern auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen, sie begleiten in ihren Ängsten, mit ihren Fragen und versuchen, keine neuen Ängste zu wecken. Das, glaube ich, ist vielleicht der Weg.
Das Ganze braucht ja auch Zeit, aber die Kinder entwickeln sich ja auch so von Frage zu Frage und von Antwort zu Antwort.
Es auch zum Thema werden lassen, wenn Kinder die Frage haben und es nicht unter den Teppich kehren, weil es vielleicht unangenehm ist, das spüren Kinder. Da glaube ich wirklich, würde ich allen Eltern raten, versuchen sie da offen mit umzugehen und auch sagen, naja, und wenn man es nicht gerne macht, dann kann man auch sagen, ja, da rede ich nicht so gerne darüber, weil ich ja eigentlich so furchtbar gerne lebe und gar nicht sterben möchte. Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt.
Ich will noch mal kurz was fragen zu vorhin. Was ist, wenn das Kind mit solchen Ideen kommt, also dass derjenige entschlafen ist oder auch solche Vorstellungen wie, der sitzt jetzt da auf der Wolke und winkt uns zu. Das sind ja auch gängige Vorstellungen, die das Kind vielleicht sogar mal irgendwo aufgeschnappt hat. Oder die Eltern kommen da schnell drauf, weil es irgendwie ein gängiges Bild ist.
Himmel und Erde sind ja schon zwei unterschiedliche Sphären. Ich glaube, das ist den Kindern auch klar. Wir leben auf der Welt. Und wenn ich jetzt sage, der Opa ist jetzt im Himmel und winkt vielleicht auch, dann kommen wir diesem ganz konkreten Denken eines Kindes ja schon entgegen. Und das hat ja was Tröstliches. Also wenn ich als Erwachsene das auch so sehen kann, dann finde ich das völlig legitim.
Idealerweise geht es in diesen Gesprächen um ein authentisches Gespräch zwischen Eltern und Kindern, in dem auch die Eltern oder die Erwachsenen ein bisschen mitgehen können.
Ja, ich bin als Mutter oder als Vater ja kein Lehrer oder keine Lehrerin, sondern jemand, der mit meinem Kind zusammenlebt. Und wenn jemand enges gestorben ist, wenn der Opa jetzt gestorben ist, dann sind ja die Eltern genauso betroffen. dass das zusammengelebt wird, diese Trauer. Und man gleichzeitig weiß, das Kind kann den Tod an der Stelle vom Denken her noch nicht fassen. Aber wenn ich glaube, der Verstorbene ist jetzt bei Gott, dann ist das für mich ja Trost. Und dann finde ich, kann ich das genauso zum Kind auch formulieren. Opa ist jetzt gut aufgehoben bei Gott.
Ja, was ist denn mit der Seele? Das ist auch ein Wort, das relativ selten in unserem normalen Sprachgebrauch vorkommt. Oder sagen wir mal, dass Kinder vielleicht nicht so begegnet?
Ich weiß natürlich, dass man schnell zwischen Körper und Seele differenziert. Das ist in der christlichen Tradition eigentlich nicht der Fall. Wenn Paulus über Auferstehung redet, was er im 1. Korinther 15 macht, da wird ganz deutlich, dass er sagt, der ganze Mensch steht auf, wird auferweckt. Da wird nicht zwischen Seele und Körper differenziert. Auferstehung ist der gesamte Mensch. Also es sind Bilder, die dazu helfen. Und Bilder haben aber ja auch eine Wahrheit. Weil wenn man sagt, Achill ist ein Löwe, also dieser Kämpfer damals, ein griechischer Kämpfer, Achill ist ein Löwe, dann wissen wir, mit diesem Satz soll die Wahrheit ausgedrückt werden, dass der kämpfte wie ein Löwe. Er war kein Löwe. Das sind ja so Sprachbilder, wo wir auch in der Theologie, im christlichen Vorstellungen eben auch Bilder brauchen, um Dinge, die wir eigentlich kaum denken können, zu beschreiben. Weil ohne Sprache können wir nicht denken. Da können wir zwar in Bilder denken, aber mehr auch nicht. Aber wir brauchen ja religiöse Sprache an der Stelle auch. Oder auch Begrifflichkeiten, wo wir uns auch selber versuchen, das zu erschließen.
Und vielleicht können Kinder damit ja sogar mehr anfangen, weil sie eben diese, wie sie vorhin sagt, diese Endgültigkeit noch nicht so begreifen, sodass es ihnen vielleicht leichter fällt, dass jemand zwar mit seinem Körper tot ist, aber irgendwie als Seele noch existiert.
Oder vielleicht auch mit seinem Körper. Kinder haben ja noch so eine tolle Fantasie. Das denke ich wirklich, dass Kinder da darauf einsteigen. Und an der Stelle könnte man vielleicht auch mal Bilderbücher. Annas Himmel von Stian Hole, wo die Mutter gestorben ist und der Vater quasi mit in die Gedankenwelt der Tochter springt, eben von Annas Himmel. Und da sehen wir beispielsweise auf einem Bild, auch wirklich schön illustriert.
Ja, es ist wunderbar. Es ist voller Details, dieses Bilderbuch. Und also so eine Mischung aus gezeichnet und fotografiert und so collagig. Mhm. Auf einem dieser Bilder zum Beispiel sieht man in so einer
die
Art...
Verstorbenen.
Die Verstorbenen.
All die Verstorbenen, die schon vor der Mutter verstorben sind.
Und das ist auch von den Bildern her so eine Zwischenwelt zwischen einem Meer und dem Himmel. Das steht aber auch alles ein bisschen auf dem Kopf und also der Kosmos ist auch noch so ein bisschen zu sehen, sodass das nicht so richtig zu verorten ist, aber auch eben nicht hier auf unserer Erde. Mhm. Das ist ganz schön.
Ja, und da wirkt wirklich die Fantasie oder die Fantasiewelt aufgenommen. Und ja, die beiden springen in Annas Himmel und sind da unterwegs und schauen sich an oder die Bilder zeigen, wie Anna sich das vorstellt. Und das finde ich ist sehr nah an Vorstellungen von Kindern dran. Liebevoll aufgegriffen und es macht uns Erwachsenen, glaube ich, nochmal deutlich, wir haben vielleicht Bilder verloren, weil wir so nachdenklich oder so sehr verkopft mittlerweile sind und die Kinder haben aber noch Bilder und Fantasien. Von da, ja, mit den Kindern reden und fragen, wie stellst du dir das vor?
Ja, Kinder erleben Nachrichten von Gewalt, von Tod, auch gerade eben, also Jesus ist ja nicht einfach so gestorben, sondern ist ja getötet worden. Ne?
Und da als Erwachsene wirklich vertrauensvolle Begleiter der Kinder zu sein, die an ihrer Seite stehen, bei denen die Kinder wissen, dass sie jederzeit zu den Erwachsenen kommen können, zu den Eltern fragen können. Und wenn ich mal keine Antwort habe, auch da können Kinder mit umgehen, wenn ich sage, du, weiß ich auch nicht oder muss ich nochmal drüber nachdenken. Da glaube ich einfach an der Seite zu sein und dran zu sein an den Kindern, an den Gedanken und sie zu begleiten, weil es ist ja ganz viel, was Kinder in ihrem Leben auch verarbeiten müssen. Und da gehört auch Überlegungen zum Himmel dazu. Wie ist es mit Gott? Wie ist es mit Aufstehen, Auferstehen von Toten? Das mit Kindern zu überlegen und sie auf keinen Fall allein zu lassen mit diesen Gedanken. Sie zu begleiten, mit ihnen zu reden, das fände ich wirklich wichtig, dass wir uns das als Erwachsene immer wieder trauen und wir uns anbieten, Begleiter für die Kinder zu sein. Und vielleicht können wir Erwachsene uns dann auch mal in die Unbekümmertheit der Kinder mit hineinnehmen lassen, weil ich habe auch schon ein Kind sagen hören, naja, Menschen müssen ja sterben, sonst wären wir doch viel zu viele auf dieser Welt.
Ja, das Schöne ist, dass ein Kind hoffentlich nach so einem Gespräch dann auch zufrieden mit der Antwort oder mit seiner eigenen Antwort zu schöneren Dingen wieder übergehen kann.
Bestimmt.
Gut, vielen Dank, Frau Edelmark.
Ja, gerne.
Schön, dass ihr dabei wart. In den Shownotes findet ihr zu dieser Folge Links und Buchtipps. Gern könnt ihr auch Kontakt zu uns aufnehmen. Habt ihr einen Vorschlag für ein Thema für diesen Podcast oder habt ihr selbst schon interessante Erfahrungen gemacht, die ihr mit uns teilen wollt? Dann schreibt uns eine E-Mail an podcast@religion-im-kinderzimmer.de. Wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr ihn auf der Podcast-Plattform eurer Wahl abonnieren oder uns dort auch gern eine Bewertung hinterlassen. Und wenn euch interessiert, wer wir sind und was wir sonst noch alles zum Thema Religion in der Familie machen, besucht gern unsere Websites und schaut euch da um. Die christliche Kinderzeitschrift Benjamin findet ihr auf www.benjamin-zeitschrift.de, die Stiftung Gottesbeziehung in Familien auf der Webseite www.stigofarm.de. Bis zur nächsten Folge also und danke fürs Zuhören.